Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mit Reflexe. Sein Leben ist der Tanz. Zuerst stand er selbst als Solist auf der Bühne. Seit gut 40 Jahren ist Heinz Spürli Choreograf und Ballettchef. Die letzten 16 Jahre arbeitete er am Opernhaus Zürich und machte in dieser Zeit das Zürcher Ballett weltberühmt. Der 72-jährige Heinz Spürli verlässt nun auf Ende Saison das Opernhaus. Jennifer Kakschuri hat ihn getroffen.
Heinz Spürli vergleicht seine Karriere mit einer Treppe.
Ich bin immer die Treppe hochgefallen, aber durch meine Arbeit, durch meine Liebe zum Tanz. Klar, es hat mir immer Spaß gemacht, auch viel zu arbeiten.
Ich treffe den 72-jährigen Choreografen und Ballettchef in seinem Büro im Zürcher Opernhaus. Der Blick aus dem Fenster ist atemraubend. Der See liegt quasi dem Opernhaus zu Füßen und glitzert an diesem Tag im Sonnenlicht. Wir sitzen auf schwarzen Corbusier-Sesseln. Heinz Spürli wirkt zurückhaltend, aber bestimmt. Immer die Treppe hochgefallen sei er in seinem Leben. Was aber heißt das genau?
Ja, dass ich einfach immer so viel gearbeitet habe und so viel überzeugt habe, dass irgendwie eine Tür aufgegangen ist und dann hat man den nächsten Job gemacht. Und dann ging es weiter, dann der nächste und der nächste, so ist das gekommen.
Stufe für Stufe also nahm er mit Ausdauer und Fleiß. Die Treppe führte Heinz Spürli als Tänzer nach Deutschland und Kanada, später als Choreograf und mit Gastspielen in die ganze Welt. Unter anderem nach Tokio, über Moskau, Oslo, Minneapolis und Kairo, sowie nach London, Genua, Peking und Johannesburg. Choreograf und Ballettchef war er in Basel, Düsseldorf und während den letzten 16 Jahren am Opernhaus in Zürich. Aber erstmal alles der Reihe nach. Auf der ersten Stufe dieser steilen Treppe, die Spürli hinaufgefallen war, stand ein junger Mann in Basel.
Das ist ganz einfach. Ich war in Basel im Statistenverein tätig und da war die große Zeit von Olekowski und ich habe mir dort Ballett angesehen und jemand hat zu mir gesagt, komm doch auch Ballett trainieren. Ich bin dann hingegangen und so hat es mich den Finger reingerissen und den Tanz eigentlich dann zu meinem Beruf gemacht.
Was haben damals Ihre Eltern gesagt? Weil das war ja bestimmt kein Beruf, bei dem man dachte, man kann damit ein Leben leben.
Es ist ganz klar, die haben mich auch rausgeschmissen und ich habe aber wunderbar gelebt in einer kleinen Wohnung in Basel und habe sehr viel Freude daran gehabt und am Schluss haben sie sich auch gefreut über meinen Erfolg und ich war zufrieden und wenn man sieht, wie weit es gegangen ist, bin ich auch sehr zufrieden.
Heute, über 50 Jahre später, ist der Name Heinz Spürli längst zu einer Edelmarke geworden. Er steht für neoklassischen Tanz auf höchstem Niveau, für eine virtuose Company mit makellosen Darstellerinnen und Darstellern, eindrucksvolle Choreografien, bewegte und bewegende Bilder. Als die Eltern den jungen Spürli damals hinauswarfen, weil er Tänzer werden wollte, verdiente er zunächst seinen Unterhalt mit Teppichklopfen in Privathaushalten. Doch schon bald bekam er im Ballett Soloauftritte und etablierte sich als Darsteller. Das Choreografieren lernte er nebenher.
Also von Anfang an war ich interessiert, mich zu interessieren um die Choreografie. Und der Olekowski hat damals gesagt, das gibt mal einen Choreograf, weil ich immer so ein bisschen ausprobiert habe. Und in Montreal habe ich dann die erste Chance bekommen, kleine Choreografien zu machen für eine kleine Kompanie. Bin dann nach Genf gegangen und dort habe ich meine erste große Choreografie gemacht. Und Herr Dückerin aus Basel hat die gesehen und hat mich eingeladen nach Basel und damit war die Karriere als Choreograf lanciert.
Der Tanzmacher, wie er sich selber nennt, lächelt und wirkt ein bisschen schelmisch beim Erzählen. Damals, als Werner Dückerin als Direktor des Theaters Basel Heinz Spürli zum Ballettchef machte, war der Tänzer gerade mal 33 Jahre alt. Jung für einen Choreografen und Leiter einer Sparte am Stadttheater, altersmäßig an der oberen Grenze für einen Solotänzer.
Das ist eigentlich bei mir nicht so der Fall gewesen, aus dem einfachen Grund, weil ich war ja nicht der Tänzer Nobel, sondern ich war so ein bisschen Charaktertänzer, aber Solist in Kanada und in Genf. Und ich spürte das noch nicht, aber ich wusste, dass meine Zeit nicht mehr so lange gehen würde. Und dann hab ich einfach einen Job bekommen in Basel und habe dann in den ersten zwei Jahren bin ich noch manchmal eingesprungen, wo jemand krank war so etwas. Aber dann habe ich gewusst, jetzt muss ich aufhören zu tanzen. Und die Schmerzen kommen erst jetzt, nicht damals.
Was sind das für Schmerzen?
Ja, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Handgelenke, so diese Popöchen Deformation professionell, so normal.
Popöchen nennt er die Spuren, die seine Tänzerkarriere körperlich hinterlassen haben, und er schiebt schnell nach, das sei normal. Man merkt Heinz Spörli seine Schmerzen nicht an. Auch wenn er heute ziemlich beleibt ist, er wirkt geschmeidig. Wenn er etwas erzählt, bewegt er seine feingliedrigen Hände ab und zu wie ein Dirigent. Heinz Spörli ist ein präziser Arbeiter. Er hat für das Opernhaus Zürich in den letzten 16 Jahren viel geleistet. Seine Stücke füllen meist bis auf den letzten Platz den Zuschauerraum. Es sind 1100 Plätze. Er tourt mit dem Zürcher Ballett und seinen Stücken um die ganze Welt. Er hat mit der Marke Heinz Spörli Tanzgeschichte geschrieben. Spörli schuf Handlungsballette wie Romeo und Julia, Schwansee oder Giselle. Er entstaubte diese Klassiker und deutete sie zum Teil auch um. Spörlis große Stärke jedoch sind seine abstrakten Werke, die er selber kreiert, zu Musik, die er auswählt. Kann man sagen, das eine zu schaffen ist schwieriger als das andere? Handlungsballette versus freie Kreationen?
Überhaupt nicht. Also Eigenkreation ist, dann arbeiten wir viel länger dran. Also man muss zuerst den Stoff suchen, danach die Musik suchen und dann erst die Idee ausarbeiten, was will man eigentlich machen. Und das braucht so 2 Jahre für so ein Stück. Hingegen, wenn du ein abstraktes Bild nimmst, einfach die Musik, hörst die Musik gut und machst dir ein, wie kann man sagen, ein Netz, was man da machen will. Und dann geht man in den Ballettsaal und choreografiert.
Und wie haben Sie Ihre Stoffe gefunden? Wie haben Sie sich entschieden, Sachen zu machen? Also jetzt die eigenen Werke, die Sie kreiert haben?
Die sind ganz komisch gekommen, zum Beispiel durch eine Zeitung, die ich gelesen habe, in St. Moritz. Und da waren in der NZZ eine Abhandlung über Potomo. Und da habe ich mich interessiert, dieses Ballett zu machen, und habe Bücher gekauft über Potomo und sein Leben ausgesucht. Und am Schluss standen das Ballett Farben, die mitten aus der Brust leuchten.
Und das, ich weiß noch damals, ich habe das gesehen, da hatte ich auch das Gefühl, Sie malen wirklich mit Ihren Tänzerinnen und Tänzern, nicht nur in diesem einen Stück, sondern auch für andere Stücke. Ist das ein richtiges Bild?
Ja, natürlich, eindeutig. Dieser Mensch, Potomo, wie er sich immer wieder zurückgezogen hat. Und das Lustige daran war, dass er sich jetzt zurückgezogen hat auf einen Baum und hatte die Leiter hochgezogen, dass niemand ihn stören konnte. Und das hat mich eigentlich fasziniert. Das ist auch so etwas, was ich mache. Ich ziehe mich auch zurück und dann lege ich los. Und vor allem die Farben, die dieser Mann gebraucht hat, war sehr eindrücklich und vielsagend für mich.
Das heißt, Sie ziehen sich zurück und kreieren Ihre Choreografien im Kopf und kommen dann mit fertigen Ideen in den Ballettsaal und sagen, wir machen jetzt das und das? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kann man schon. Ich mache mir dann so eine Skala, was jede Minute passieren soll. Aber die Schritte mache ich nur im Ballettsaal. Aber ich höre mir die Musik so gut an, dass wenn ich in den Ballettsaal gehe, dass ich keine Musik hören mehr muss. Die ist mir schon bekannt. Nur die Tänzer. Und dann kommt der Dialog mit den Tänzern, dass man den Tänzer sagt, probier mal das, mach mal das. Und dann sage ich, gut, ja, sehr gut, dann mach es rückwärts. Und oder da kommt die Persönlichkeit von den verschiedenen Rollen dazu, wie man die Leute aussucht. Und das gibt dann das ganze Package am Schluss.
Spörlis Repertoire ist riesig. Es umfasst rund 200 Werke. Das strenge klassische Ballett hat er angereichert mit seiner Fantasie. Dabei inspiriert ihn alles, was er hört und sieht, wie die bildende Kunst oder Musik. Sein Stil ist sogenannt neoklassisch.
Also ist ganz klar, von der Klassik ist das einfach eine Abweichung in einen moderneren Stil, also nicht mehr Petit Pas Vaganova. Das ist die Ausbildung, das trainiert man auch die ganze Zeit. Und Neo means, dass man das abrunden kann, man kann es verweichen, man kann moderner arbeiten mit den Leuten.
Das heißt im Fall von Heinz Spörli, dass die strengen, fließenden Bewegungsabläufe der Tanzenden manchmal von abrupten, kantigen abgelöst werden. Das klassische Sprachvokabular bleibt jedoch das dominierende Element.
Zuerst habe ich natürlich Tanz gelernt. Ich habe dann auch mich mit Büchern umgeschlagen. Ich habe selber eine Tanzschrift erfunden, von mich selber. Das ist alles so. Ich nehme jede Möglichkeit von einer anderen Choreografin, also nicht von Choreografen, ich abschaue, sondern wenn mich etwas inspiriert von der modernen Seite, versuche ich das in meine Choreografien einzubringen. Und das hat mich auch weitergebracht. Was andere Leute auch machen, das ist ganz normal. Und früher hat man mehr rumgeschaut und heute hat man seinen eigenen Stil irgendwie und lässt das gelten. Also aber es ist spannend, was passiert mit dem Tanz, und das ist eigentlich das Schöne daran.
Für seine Stücke wählte Heinz Spörli immer wieder Tänzerinnen und Tänzer aus. Sie sind allesamt absolut virtuos und tanzen perfekt. Bevor wir über die Profis sprechen, möchte ich von ihm wissen, ob denn jeder Mensch tanzen könne.
Es kann jeder Mensch tanzen, es kann nicht jeder Mensch klassisch oder Ballett tanzen, sondern als Choreograf, wenn man das benutzt, was die Person kann, dann kann man aus ihm was rausholen. Also zum Beispiel habe ich für den Werner Dückelin sehr viel Schauspieltänze gemacht. Und da habe ich einfach gesehen, was können die Leute. Und dann habe ich das benutzt und dann ist das immer gut gekommen. Wenn jetzt man was dagegen machen möchte, was die nicht können, dann hat das gar keinen Sinn, dann wird es nicht gut, also lass mal das sein.
Und woran erkennt er, ob jemand gut tanzen kann oder nicht?
Ja, das sieht man automatisch, das hat man. Ich war in jeder Jury in der Welt war ich dabei, da hat man 3 Minuten einen Tänzer zu sehen. Gut, das sind ausgebildete Tänzer, wo da kommen, aber man kann doch sehen, diese Dame hat Möglichkeiten, die ist talentiert, die hat Proportionen, die hat eine Ausstrahlung, die kann drehen. Was sie kreativ ist, sieht man, das ist das Schwierigste zu erkennen. Aber man muss es versuchen. Und dadurch bekommst du natürlich einen ganz schnellen Einblick, was möchtest du. Dann ist die einfach die schwierige Zeit, wenn das Vortanzen kommt, für die Company, die Leute suchen, die Kompliment sind zu dem, was schon in der Company ist, und da muss man suchen.
Wie sieht jeweils der Auswahlprozess aus, wenn Heinz Spörli Leute, die für ein Vortanzen, auch Audition genannt, extra anreisen, um in seine Company aufgenommen zu werden?
Der Prozess, die machen ein Training, ich teile die immer auf Burschen und Mädchen, dann lassen die mal ein Stangentraining zu machen oder anfangen, und danach sage ich leider zu groß, zu groß, zu groß oder zu klein, zu klein, zu klein, zu dick, zu dick, zu dick, und dann schaue ich mal an. Und so gehe ich dann also 1,5 Stunden durch dieses Training durch und sage am Schluss Dankeschön, ich möchte noch gern die 5 Leute sehen, und dann machen die noch 1/2 Stunde und vielleicht von denen nehme ich 1 oder 2.
Aber es kommen an die 200 Leute in so Auditions, oder ist das eine falsche Zahl, die ich im Kopf habe?
Die ist falsch, es sind 400 Leute, die kommen.
Und wie suchen Sie Ihre Leute aus?
Es kommt immer darauf an, natürlich durch Qualität des Tanzes oder auf die Qualität der Persönlichkeit oder der Theatermöglichkeit oder von den sensiblen Frauen, die was darstellen können. Es kommt ganz darauf an, ob es ein Schwanz ist oder ein Ballett, wo ich jetzt mache. Aber wenn man einen guten Dialog hat mit dem Tänzer, am Schluss weiß man nicht mehr, wer was gemacht hat.
Jetzt mit den Tänzerinnen und Tänzern, was haben Sie für ein Verhältnis zu denen? Was für ein Chef sind Sie, muss ich so fragen?
Ein Chef, anders kann ich nicht sagen. Nein, es ist klar, wo ich jünger war, hatte ich mehr Beziehung mit den Tänzern. Jetzt ist es mehr an Distanz. Das heißt, ich bin immer da für die können mich immer was fragen. Ich arbeite auch gerne mit denen, aber ich sage denen den ganzen Tag, streck deine Füße, spring höher, nein, du musst schneller drehen. Also ich bin immer erfordernd, und das ist natürlich weil man immer verlangt. Und darum ist es eine gewisse Distanz, die da ist. Und ich reise mit denen auch, aber im Hotel, wo ich wohne, immer in einem anderen Hotel wie die. Ich will nichts wissen von dem Privatleben. Ich bin auch der Papa, mehr oder weniger, von morgen um 10 bis abends um 20 Uhr, und dann ist aber vorbei. Und das geht ganz gut. Und mit manchen Leuten hast du einen besseren Dialog wie mit anderen. Streng bin ich ganz bestimmt, das ist bekannt, aber es ist angenehmer, in einer Stunde viel zu erreichen, als drei Stunden langsam dahin zu wackeln, bis du was erfunden hast. Sondern ich habe lieber die volle Intensität zur Arbeit, als das Rumhängen.
Und wird es aber auch mal laut bei Ihnen im Ballettsaal, wenn es zum Beispiel auf die Premiere zugeht?
Na, laut nicht, ich glaube, aber nervös. Nervös wird schon, wenn man dann plötzlich merkt, es geht nicht dorthin, wo man möchte, dann muss man, man selber wird auch unsicher, was man macht, weil man ist ja im Ballettsaal, man sitzt auf den Leuten drauf und man weiß nicht genau, was hat das für eine Wirkung dann auf der Bühne, dann reicht es fast nicht mehr, dann kommt die Bühnenarbeit dazu. Also es wird dann schon intens, aber schreien tue ich nur, wenn Flüchtigkeitsfehler passieren. Also wenn Sachen, die nicht passieren sollen oder sowas, dann, aber schreien ist eigentlich nicht meine Art, aber ganz klar zu sagen, was ich möchte, ist schon meine Art.
Also Sie sind Perfektionist?
Das halt, ganz klar. Aber das muss man sein in diesem Beruf. Man muss das Maximum rausholen und die Tänzer wollen das auch. Die Tänzer wollen auf die Bühne gehen, sind am besten, wenn sie auf die Bühne gehen und die Sicherheit haben, sie wissen, was sie machen.
Und wie holt man das Maximum aus den Leuten raus? Also ich nehme an, Sie sehen, was Leute können, aber wie bringen Sie das dann wirklich aus ihnen raus?
Ja, da muss man auch wissen, wie weit man gehen kann mit den Leuten. Also du kannst mehr rausholen als jemanden, aber das ist natürlich mit den 3-4 Monaten, wo man so ein Stück arbeitet, bringst du die Leute immer weiter. Und wenn die das haben, dann lass sie gehen und lass sie es arbeiten. Und wenn du merkst, jetzt geht es wieder ein bisschen nach unten, dann musst du sie wieder erholen und nach vorne bringen.
Im Untergeschoss des Opernhauses trainiert das Zürcher Ballett. In einem von drei Sälen bildet sich eine Traube von jungen Männern vor einem Bildschirm. Die Tänzer, die für eine Einlage in der Oper Idomeneo für eine Probe zusammengekommen sind, schauen die Aufnahme einer vergangenen Vorstellung an. Der Ballettmeister, ein ehemaliger Solotänzer des Zürcher Balletts, gibt Anweisungen. Die jungen Männer verteilen sich im Raum und tanzen nach, was soeben auf dem Bildschirm zu sehen war. Im Saal nebenan wird für das 101. Gastspiel geprobt. Nach Istanbul geht's mit der Choreografie »In den Winden im Nichts«. Ein abstraktes Stück zu den Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach. Die Musik im Probenraum kommt aus den Boxen einer Anlage. Auf einer Bank vor dem Spiegel sitzt ein Assistent von Heinz Spörli sowie der Chorrepetitor, der die Noten auf dem Schoß hat und mitblättert. Eine Tänzerin und ein Tänzer proben eine Passage. In der Ecke des großen Raumes mit hellblauem Boden und grellem Licht wartet ein weiterer Tänzer auf seinen Einsatz. Er wärmt sich auf, zieht mit seiner rechten Hand seinen Fuß über den Kopf. Das Bein ist dabei brettgerade. Heinz Spörli betritt den Raum. Blitzartig ist die Konzentration höher als zuvor. Die Arme vor seiner Brust verschränkt, setzt er sich auf eine Bank und beobachtet. Spörli ist elegant gekleidet. Ein schwarzes Poloshirt, eine dunkle Hose, schwarze Turnschuhe mit brauner Sohle. Vor ihm ein Tänzer mit Blick auf eine Tänzerin, die mit langen Schritten auf ihn zukommt. Zu schnell, unterbricht Spörli auf Englisch. Sie solle nicht hetzen. Don't rush. Sie geht zurück, alles nochmals von vorne. Die Tänzerin schreitet nochmals graziös auf den Tänzer zu, diesmal eine Nuance langsamer. Die beiden Tanzenden kommen zusammen. Sie rollt einen Fuß von der Ferse auf die Spitze. Das andere Bein stützt sie gestreckt auf die Schulter ihres Tanzpartners. Spörli unterbricht, steht auf und zeigt der Tänzerin, wo sie ihr Bein, die Innenseite des Oberschenkels, genau anspannen muss, damit sie auf der Spitze nicht wackelt. Dabei hält er die Tänzerin an einer Hand und macht dann vor, wie sie vom einen Bein aufs andere zu stehen kommen soll. Sie macht es nun ohne ihn. Kopf zurück, dirigiert er energisch auf Englisch.
Erst nachdem jede kleinste Bewegung dieser kurzen Sequenz perfekt sitzt, verschwindet Spörli wieder und sein Assistent führt die Probe zu Ende. Was auf der Bühne leicht aussieht, dahinter steckt harte Arbeit. Wie aber weiß Spörli, ob etwas funktioniert oder nicht?
Das weiß ich ganz schnell. Also zum Beispiel, wenn es läuft choreografisch, dann habe ich meist einen Assistent mit mir und dann mache ich irgendetwas und die Leute haben das noch nicht in sich. Dann lasse ich den Assistenten das weitermachen und gehe aus dem Raum und überlege mich, was ich weitermachen will. Weil denn, wenn ich das will, drin bin, dann wird das unangenehm, weil ich will es zu schnell. Und die Leute brauchen Zeit, dass sie das mal aufnehmen, musikalisch aufnehmen kann. Und dann gehe ich zurück und mache weiter.
Heinz Spörli ist ein Ruheloser. Er verlangt viel, viel von sich und er verlangt alles von seinen Tanzenden. Spörli, der Tanzmacher, ist ein Perfektionist. Wie streng ist er aber mit sich selber, wollte ich von ihm wissen.
Wie streng mit mir selber? Ich bin mit mir nicht streng, manchmal unangenehm, aber streng ist einfach die Arbeit. Das ist, man muss immer denken, man muss die Leute auffordern, was zu tun. Und vielleicht haben die nicht gut geschlafen oder vielleicht haben die einen schlechten Tag. Und da muss man immer das Geben und Nehmen. Und Tanz ist immer streng, es ist schwierig.
Herr Spörli, auf Ende Spielzeit jetzt im Juni hören Sie auf eigenen Wunsch auf, nach 16 Jahren am Opernhaus Zürich. Was ist das für ein Gefühl?
Also es ist natürlich ein komisches Gefühl und zwar freue ich mich, dass ich endlich ein bisschen mehr Zeit für mich selber habe. Auf der anderen Seite ist natürlich Abschied nehmen für immer zu organisieren, immer da zu sein für alle Leute und plötzlich stehe ich dem vor dem Nichts. Ich werde natürlich weiterarbeiten, ich habe choreografieren, ich bin ausgebucht für nächstes Jahr und da freue ich mich auf, aber ich habe keine Kompanie mehr, wo ich mich drum sorgen muss und ich muss nicht sehen, dass jeder am Platz ist und wieder alles macht. Also ist eine große Umstellung.
Das heißt, Sie sind auch ein Stück weit erleichtert?
Ja, natürlich. Und es ist auch zeitlangsam, dass ich mich ein bisschen verschlanke in meiner Arbeit. Ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben und das war sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen weniger machen und doch noch involviert zu sein.
Sie sagen, Sie sind nächstes Jahr ausgebucht. Was heißt das? Wo werden Sie sein?
Also ich bin nächstes Jahr, fange an in Mühlhus, also für Palais du Rhin, werde ich die Goldberg-Variation wieder aufnehmen. Das wird im Oktober, Anfang Oktober sein, ja, richtig. Und dann mache ich in Essen Sommernachtstraum, das wird im November sein, danach gibt es Ferien. Und dann werde ich im März in Karlsruhe meine Cello-Suiten wieder machen. Also ist es in der Gegend hier und ein Jahr später dann ein bisschen weiter weg.
Und nehmen Sie Leute mit dann für diese Choreografien oder sind das Leute von den Häusern, wo Sie dann arbeiten werden?
Nee, das nehme ich dann immer mit den Kompanien von jedem Haus. Und ich nehme höchstens zwischendurch eine Hilfe von einem von meinen Ballettmeistern hier, der vielleicht kommt und eine Woche oder zwei Wochen mit den Leuten dort arbeitet.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die letzten 16 Jahre, was gab es für Höhepunkte für Sie?
Also ich glaube, dass die letzten 16 Jahre ein Höhepunkt war für mich. Also es war unglaublich, was wir alles gemacht haben. Wir haben so viel Freiheit gehabt, dass wir 101 Mal auf Tournee gehen konnten ins Ausland. Und das ist doch so ein großes Ereignis, dass das möglich war. Und vor allem, wie schnell das vorbeiging. Das ist so viel Zeit und Energie, die da hineingemacht wurde und mit viel Freude und viel Spaß. Und das Schönste ist eigentlich, dass jetzt das Letzte, also dass diese 101 Mal wird in Istanbul sein, in der Hagia Sophia, werden wir dort die Cello-Suiten zum letzten Mal aufführen.
Und gab es aber auch Tiefpunkte in den letzten 16 Jahren?
Es gab vielleicht choreografische Tiefpunkte, das kann man sagen. Es gab schwierige Momente oder Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber im Allgemeinen, nein, es waren so viele Höhepunkte nebendran oder ich habe immer weitergearbeitet. Das ist so in unserem Beruf, wir schauen immer nach vorne, es ist immer die nächste Premiere, ist die wichtigste. Und das Schöne daran ist der Abwechsel von der ganzen Sache.
Im letzten Herbst ist ein Buch über den Tanzmacher erschienen, zum Abschluss einer ganz großen Ära. Der Herausgeber des Buches, Horst Kögler, gab dem Werk den Titel Heinz Spörli, Weltbürger des Balletts. Kann er, Heinz Spörli, mit dieser Beschreibung etwas anfangen?
Also ganz einfach, dass Tanz keine Sprachgrenzen haben. Und das heißt, man ist auf der ganzen Welt zu Hause. Man kann überall sein. Und das wollte ich eigentlich sagen, dass also er meinte das natürlich. Er wollte zuerst ein Schweizer Weltbürger des Balletts schreiben. Und ich fand das ein bisschen popelig, weil es wird auch zu groß. Jeder Tänzer ist eigentlich Weltbürger. Ich habe 26 Nationen in der Kompanie und die kommen von überall her. Also ist das immer, wenn man in diesem Beruf arbeitet, ist man Weltbürger. Wir haben auch, ich weiß nicht, in überall getanzt, in Afrika, in Australien waren wir nicht, aber in Amerika, in China, in Thailand, in Frankreich, Spanien, Türkei, also wo man will, Israel, überall haben wir gearbeitet. Und darum heißt es Weltbürger, man ist überall zu Hause. Man kennt überall Leute, man hat überall Freunde, es ist eigentlich ein toller Beruf.
Und war das für Sie auch ein Ziel, dass Sie Zürich, also das Zürcher Ballett, weltweit so positionieren, wie Sie es positioniert haben?
Also ich habe die Arbeit immer so gesehen, dass ich gesagt habe, ich möchte im Weltdialog mitmachen. Das heißt, ich will dabei sein. Bei dem, nur dann ist es spannend. Wenn man lokal ist, ist es nicht spannend im Tanz. Man muss die Herausforderung nehmen, dass die Leute sagen, das ist gut oder das gefällt mir nicht so oder spannend. Also und diese Herausforderung, man muss kosmopolit sein mit diesem Beruf. Und das ist eigentlich meine Aussicht.
Und wie haben Sie das gelernt, kosmopolit zu sein oder auch diesen Weg zu gehen, den Sie gegangen sind?
Habe ich ganz klar am Anfang gemerkt, dass ich in Basel war sehr erfolgreich und bin gleich nach Amerika gekommen, habe viele Leute dort kennengelernt und habe auch früher, wo ich Tänzer war, ja, in Winnipeg gearbeitet und in Kanada, also fast 10 Jahre. Und da habe ich einfach gewusst, Tanz ist eine internationale Sprache und die will ich beibehalten. Und habe da so gearbeitet, dass ich dann nach Amerika eingeladen wurde von Theatern. Und so haben wir dann angefangen, Welttournee zu machen. Ich glaube, ich will nicht eine Basel-Größe zu werden. Bin ich zwar einmal an der Fasnacht geworden, aber ich habe gesagt, es geht weiter, es muss immer weitergehen.
Haben Sie ein Geheimrezept?
Kein Geheimrezept, ich bin immer die Treppe hochgefallen.
Die Treppe hochgefallen, mit Fleiß und Perfektion, mit Ausdauer und Passion. Damit hat Heinz Spörli längst Tanzgeschichte geschrieben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.